Ja, in den letzten Predigten habe ich euch ja etwas durch die Bibel gescheucht. Viel Umblättern war erforderlich, viele Bibelstellen, die wir gelesen haben. Heute ist es mal ganz anders. Heute sind wir ganz gemütlich in einer Bibelstelle. Und die Tatsache ist, wir werden uns auch nur mit der ersten Hälfte dieses Abschnitts genauer befassen. Ich danke Jonathan Scheel, der vorhin diesen Psalm 25 schon vorgelesen hat, um unsere Herzen darauf vorzubereiten, was wir gleich hören werden. Psalm 25 ist Davids Gebet für Schutz und Bewahrung. Und was wir hier lernen werden, sind ganz grundlegende Dinge über Vertrauen. Das ist so eine ganz grundlegende Sache, so wie Glauben, sehr nah verwandt. Oder andere Dinge in unserem geistlichen Leben, also so ein bisschen das Einmaleins des christlichen Lebens, Vertrauen, absolut elementar und grundlegend wichtig für unser geistliches Leben. Aber was wir auch gleich sehen werden, ist, dass Vertrauen für David nicht irgendein Gefühl, eine Emotion ist, sondern für ihn ist das eine ganz grundlegende Willensentscheidung. Ich werde vertrauen, das werden wir hier sehr deutlich in diesem Text sehen. Und das kennen wir auch aus anderen Bereichen in unserem Leben. Und ich erinnere mich an eine Predigt von Rolf, ich glaube, es war deine letzte Predigt, Rolf, in der du darüber gesprochen hast, wie wichtig Vertrauen ist und dass wir das in unserem alltäglichen Leben an vielen Stellen tun. Also keiner von euch, gehe ich mal davon aus, hat typischerweise überprüft, ob der Stuhl, auf dem du sitzt, dich auch wirklich tragen wird. Du hast schlicht darauf vertraut, dass er das tut. Wir haben auch nicht nachgeschaut oder statisch nachgemessen, ob diese Wände hier das Dach tragen werden. Das war das Beispiel, das Rolf uns auch gegeben hat. Auch werden wir nicht jedes Mal vor einem Essen das Essen prüfen, chemisch untersuchen und herausfinden, ob es wirklich gut zum Essen ist, sondern wir vertrauen darauf, dass es das ist und essen einfach. Und ich möchte einfach behaupten, dass wir Vertrauen in unserem Leben an allen möglichen Stellen kennen und das auch tun. Aber aus irgendeinem Grund fällt uns das im geistlichen Bereich erheblich schwerer. Die Frage ist natürlich, warum? Tatsächlich hat natürlich die Quelle meines Vertrauens einen riesigen Einfluss auf mein Vertrauen. Wer oder was ist die Quelle meines Vertrauens? In einem Restaurant, das für den Mangel an Hygiene bekannt ist, werde ich also ganz anders mit dem Essen umgehen, ja? Oder wenn ich auch zum Beispiel weiß, dass es den einen oder anderen gegeben hat, der vielleicht schon mal eine Lebensmittelvergiftung hier erlitten hat, werde ich ganz anders damit umgehen, als in einem Restaurant, von dem ich weiß, dass es einfach, dass so etwas noch nie vorgekommen ist, dass es sauber ist und hygienisch. Genauso ist es mit einer Person, die bekannt dafür ist, ab und zu mal es mit der Wahrheit nicht so ganz genau zu nehmen. Der werde ich auch ganz anders vertrauen als bei jemandem, der einfach für seine Geradlinigkeit und seine Ehrlichkeit bekannt ist. Und so ist die Quelle meines Vertrauens auch grundlegend wichtig für mein Vertrauen. Unsere Quelle der Wahrheit, nämlich Gott, ist unendlich vertrauenswürdiger als irgendein anderer Mensch, als irgendein Gebäude, irgendeine Sache in unserem Leben. Und so bete ich einfach, dass Davids Worte hier in Psalm 25 uns ermutigen werden, unserem himmlischen Vater in jeder Situation, in unserem ganzen Leben, immer zu vertrauen. Mehr zu vertrauen, als wir das tun. Auch wenn unser Leben uns so vorkommt, als wäre es außer Kontrolle geraten. Ich habe diese 22 Verse in Psalm 25. Ich nehme die nicht einfach chronologisch durch. Ich habe die geordnet und zwar um vier Aussagen herum, die ich euch einfach mal vorlesen möchte. Die erste Aussage ist, Herr, bewahre mich. Da werden wir uns mit den Versen 1 bis 3 und 15 bis 22 befassen. Das ist eigentlich die heutige Predigt. Das ist der Anfang und das Ende dieses Psalms. Herr, bewahre mich. Die nächste Aussage von David ist, oder das nächste Gebet, Herr, leite mich. Das werden dann die Verse 4 und 5 und 8 und 8 bis 10 sein. Dann Herr, vergib mir. Die Verse 6 bis 7 und 11. und Herr, segne mich. Also 4 Gebete. Herr, bewahre mich, Herr, leite mich, Herr, vergib mir und Herr, segne mich. Das ist Psalm 25 zusammengefasst. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, in welcher Situation in seinem Leben David diesen Psalm geschrieben hat. Also es ist immer interessant und auch wichtig, in dem Psalmen nachzuschauen, was genau war der Umstand, in dem David diesen Psalm oder der Schreiber diesen Psalm geschrieben hat. Und ganz häufig wissen wir das auch. Hier ist es nicht der Fall. Es gibt keine Anzeichen. Es wird nicht am Anfang gesagt, also das ist die Situation, als David zum Beispiel vor Absalom weglief. Und es gibt auch nicht genügend inhaltliche, innere Beweise, um das mit Sicherheit sagen zu können. Auf der anderen Seite spricht David hier öfters von Bedrängnis durch Feinde. Und mehrere Male bittet er auch um Vergebung seiner Sünde und spricht über die Größe seiner Sünde. Gut, wir wissen es nicht mit Sicherheit, aber es ist durchaus möglich, dass es sich um die Hälfte seines Lebens handelt, nach der Sünde mit Bathseba, dem Mord an Uriah, als er von Absalom weglief. Es könnte sein, dass es um diesen Teil seines Lebens geht. Halten wir das einfach mal im Hinterkopf. Es wäre nicht schlecht, das einfach als Grundlage zu sehen. Mit Sicherheit kann man es aber nicht sagen. Aber was wir verstehen sollen ist, wenn wir auf Gott vertrauen, dann wird es auch mit unserer Beziehung mit Gott gut sein. Wenn wir aber nicht vertrauen, wenn wir das nicht tun, dann wird sich das deutlich auf unser geistliches Leben auswirken. Und so ist es einfach der Aufruf an uns alle, mehr auf Gott zu vertrauen. Denn Gott ist vertrauenswürdig. Übrigens ist Psalm 25 als sogenanntes Akrostichon geschrieben. Das heißt, dass jeder Vers mit einem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet beginnt. Also David hat das nicht ganz eingehalten, aber die meisten Verse beginnen mit einem unterschiedlichen Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet. Ich wollte das nur mal erwähnen, weil es interessant ist. Man sieht es natürlich im Deutschen nicht. Und es zeigt einfach diese große Sorgfalt, die David auch in das Schreiben, in das Verfassen dieser Psalme gelegt hat. Kommen wir also nun zu den ersten Versen, den Versen 1 bis 3. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Also das sollen wir hier erstmal festhalten. Bevor David mit seinem Gebet beginnt, bevor er noch sein erstes Anliegen nennt, trifft er diese grundsätzliche Entscheidung. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele und jetzt kommt's, mein Gott, auf dich vertraue ich. Da möchte ich unser Leben einfach mal mit einer Autofahrt vergleichen und einige von uns haben ja jetzt eine Autofahrt heute Nachmittag noch vor sich. Könnt ihr gerne mal dran denken. Wie war das, als du zum Glauben gekommen bist? Wie war das? Wer saß da, bevor du zum Glauben gekommen bist, auf dem Fahrersitz? Und du natürlich. Und die meisten von uns, vor allem diejenigen, die später zum Glauben gekommen sind, haben selbst sehr gut erlebt, wozu das führt. Zu welchen extremen Situationen es führen kann, wenn wir selbst den Wagen, das Auto unseres Lebens steuern. Manche von uns sind vielleicht sogar sehr extrem vom Weg abgekommen. Einige haben vielleicht in ihrem Leben sogar Unfälle gebaut. Und dann gab es eben diesen Fahrerwechsel. Und du hast das Steuer übergeben. Und du hast dich auf den Beifahrersitz gesetzt. Und dich gefreut, dass es endlich mal jemanden gibt, der die Verantwortung übernimmt, der das Auto fährt. Und du kannst dich einfach ausruhen und bist sicher. Eine ganz angenehme Situation. Ich kann mich entspannen, ich kann die Aussicht genießen und die Zuversicht, dass der Fahrer, der da gerade das Auto steuert, ein sehr guter Fahrer ist, das sehr gut macht. Und sehr vertrauenswürdig ist. Aber dann ist irgendetwas passiert. Und plötzlich kam dir der Gedanke, also so ein ganz schlechter Autofahrer war ich nun selber auch nicht, oder? Und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob dieser Fahrer wirklich so vertrauenswürdig ist. Also ich kenne da eigentlich einen besseren Weg. Ich kenne sogar eine Abkürzung. Geh mal rüber, lass mich mal ans Steuer. Entspricht das nicht auch unserer täglichen Erfahrung im Wandel mit dem Herrn Jesus? Nachdem wir bei unserer Bekehrung einmalig Gott das Lenkrad überlassen haben, sind wir ständig geneigt, das Steuer wieder selbst zu übernehmen und unser Leben selbst zu lenken. Und wir denken eben, wir haben vielleicht einen besseren, einfacheren Weg oder kennen eben sogar eine Abkürzung. Also zum Thema Abkürzung, ich weiß nicht, wer von euch eine Geschichte hat zum Thema Abkürzung, wer schon mal eine Abkürzung genommen hat und vielleicht festgestellt hat, im Nachhinein war die Abkürzung gar keine Abkürzung, sondern ein längerer Weg. Also mir ist das schon ab und zu mal passiert, vor allem wenn ich mich auf meinen Navi verlasse. Gerade bei der letzten Gemeindefreizeit, also auf dem Weg nach Kreglingen, wie kann man sich da verfahren? Aber wir sind dann ewig auf der Landstraße gewesen und dieser vermeintlich kürzere Weg, diese vermeintliche Abkürzung, war ein deutlich längerer Weg. Werden wir heute anders machen, wir haben gelernt. Manchmal ist der Weg, den wir einschlagen wollen, nachdem wir das Lenkrad wieder übernommen haben, der längere Weg im Nachhinein. Und manchmal führt es sogar in eine Sackgasse. Was wir hier also von David sehen und lernen sollen, ist eben diese grundsätzliche Entscheidung zu treffen, dem Herrn das Lenkrad zu übergeben, ganz zu übergeben, es auch bei ihm zu belassen und ihm zu vertrauen. Mein Gott, auf dich vertraue ich, heißt es hier. Dass David hier Gott mit mein Gott anredet, das Wort ist Elohim, zeigt einfach seine Vertrautheit mit seinem Gott. Also wir dürfen ihn sogar Abba nennen, Papa. Und deshalb kommt David eben auch mit seiner Seele. Das ist also sein gesamter innerer Mensch, seine Gedanken, seine Emotionen, alles, was ihn ausmacht, sein Wesen, kommt er vor Gott. Zu dir, Herr, in dem Fall steht Jahwe, also Gottes Eigenname, erhebe ich meine Seele. Ich stelle mir das vor wie bei unseren Kindern oder als wir noch Kinder waren, als wir unheimlich, unglaublich vertraut haben. Und wir haben unseren Eltern vertraut, haben darauf vertraut, dass sie es immer gut mit uns meinen, haben ihnen in jeder Situation vertraut. Ich weiß nicht, habt ihr auch Kinder, die euch ab und zu mal auch von irgendwelchen Höhen entgegengesprungen sind, wo ihr dann am Ende gesagt habt, also das hätte sie jetzt oder er vielleicht nicht machen sollen. Aber das Kind hat total vertraut, hat sich einfach reingeschmissen, ja, und darauf vertraut, dass du ihn fangen wirst oder du sie fangen wirst. Also wir haben mindestens ein so ein Kind, das sowas macht, ihr vielleicht auch. Und so ähnlich ist das auch bei unserem Gott. Wir sollen uns wirklich auf diese Weise ihm anvertrauen. Nur er im Gegensatz zu uns ist so viel mehr vertrauenswürdig als wir. Wir können enttäuschen, wir können in Situationen geraten, wo wir gar nicht mehr in der Lage sind zu fangen. Bei Gott ist das ganz anders. Und ja, um wieder zu dem Bild des Autofahrens zurückzukommen, übergibt David hier dem Vater bewusst das Steuer seines Lebens. Die Frage ist einfach und die liegt auf der Hand, wie sieht das bei dir und mir aus? Wie tun wir das? Wie gut vertraust du in deinem Leben mit dem Herrn? Besonders vielleicht, wenn du an die Situationen denkst, an schwierige Situationen denkst oder gerade die Situation, in der du dich jetzt im Augenblick befindest. Deine gesundheitlichen Probleme, den Druck an der Arbeitsstelle, den Stress zu Hause, vielleicht auch den Prüfungsstress. Mein Gott, auf dich vertraue ich, sagt David. Was sagst du? Und es ist so unglaublich wichtig, dass wir diese grundlegende Entscheidung treffen, wie David, unabhängig davon, wie unsere gegenwärtige Situation ist. Unabhängig davon. Denn gerade dann, gerade in den schwierigen Situationen in unserem Leben, brauchen wir diese Entscheidung. Vielleicht brauchen wir sie auch neu. Vielleicht haben wir sie schon mal getroffen. Aber wir sind dann vom Weg abgekommen. Wir haben angefangen, das Steuer wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und so müssen wir einfach erneut diese Entscheidung treffen. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Also wenn wir eins mitnehmen aus dieser Predigt, dann soll es das sein, dass wir Gott mehr vertrauen sollen, denn er ist ganz vertrauenswürdig. Mein Gott, auf dich vertraue ich, lass mich nicht zu Schanden werden, lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Vers 2 ist Davids Gebet für Bewahrung vor denjenigen, die ihn angreifen und nach seinem Leben trachten. Das Wort zu Schanden, das ist in unserem Sprachgebrauch ein Synonym für kaputt oder zerstört oder zunichte gemacht. Und das ist, denke ich, auch im Zusammenhang die Bedeutung hier, die primäre Bedeutung. Aber interessanterweise an anderer Stelle bedeutet es eben auch nicht nur zu Schanden werden, sondern zur Schande, also zu einer Schande werden. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Mose 2, ihr braucht es nicht unbedingt aufschlagen, ich erwähne es nur einfach mal, bei Adam und Eva. Da kommt genau das gleiche Wort vor und wir werden auch, also wenn ihr mal nachschaut, ihr werdet mehr Bibelstellen finden, in der es auch anders verwendet wird, nämlich im Sinne von sich schämen. Hier in 1. Mose 2, Vers 25, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich. Nee, sie schämten sich nicht. Okay. Aber immerhin, es hat mit Schämen zu tun. Ist genau das gleiche Wort. Ich kann nichts dafür, Gottes Wort. Ihr solltet euch schämen. Genau dasselbe Wort, also nicht nur zu Schanden, sondern auch zur Schande oder sich schämen. David meint einfach, es wäre eine Schande für Gottes Namen, wenn seine Feinde, wenn die Bedränger über ihn triumphieren. Wenn David nicht bestehen würde, würden seine Angreifer triumphieren und dann würden seine Feinde erhöht werden und Gottes Ruf würde beschädigt werden. Genau darum geht es hier. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt, der wichtig ist für uns. Auch wir wollen in unserer Nachfolge bestehen, trotz unserer Gegner und trotz der Bedränger, was ja natürlich auch schwierige Situationen in unserem Leben sein können. Denn auch unser Verhalten, sowohl positiv als negativ, wirft ein entsprechendes Licht auf den Herrn. Mein Gott, auf dich vertraue ich, lass mich nicht zu Schanden werden, lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Also mit anderen Worten, Gott, ich zähle auf dich, dass du mir hilfst und dass ich dir am Ende keine Schande machen werde mit meinem Leben. Also an diesem Punkt musste ich einfach zurückdenken an die letzten Predigten über den Richterstuhl Christi. Und die Tatsache, dass wir eben auch über unseren Lauf mit dem Herrn Rechenschaft ablegen müssen. Und wie wichtig es Paulus war, das hatten wir da gesehen, dass er den Lauf, dass er seinen Lauf vollendet hatte. Und mit erhobenem Kopf durch die Ziellinie hindurchgegangen ist. Also er hat Gott keine Schande gemacht. Und er hat uns aufgerufen, genau so zu laufen. Aber die einzige Chance, wie wir das schaffen können, wie wir überhaupt eine Hoffnung haben können, bis zum Ende auszuharren, durchzuhalten, im Lauf durch die Ziellinie zu gehen mit erhobenem Haupt, ist mit Gottes Hilfe. Und dazu benötigen wir eben diese grundsätzliche Entscheidung, Gott zu vertrauen. Mehr zu vertrauen, als wir das tun. So wie wir es hier bei David sehen. Gott, ich vertraue dir, dass du mit dem Lenken meines Lebens in richtiger Weise umgehst und dass ich meinen Lauf vollenden werde. Damit vertraue ich dir. Und dann vielleicht einfach eine Frage an uns. Wann ist es besonders schwierig zu vertrauen? Also ich habe schon mehrmals angesprochen. Es ist besonders schwierig zu vertrauen, wenn wir in schwierigen Situationen sind und wenn wir unter Druck sind. Besonders eben durch andere Menschen wie auch David hier. Und was ist übrigens die größte Gefahr für unser Vertrauen? Was ist eigentlich das Gegenteil von Vertrauen? Zweifel? Also wir würden sagen, Zweifel sind das Gegenteil unseres Vertrauens. Aber was ist für uns die größte Gefahr? Ist es wirklich Zweifel, dass wir also komplett an Gott zweifeln in unserem Leben? Also ganz ehrlich, ich denke nicht, dass das für die allermeisten von uns die größte Gefahr ist. Die größte Gefahr ist nicht, dass wir ins Zweifeln kommen, sondern die größte Gefahr für unser Vertrauen auf Gott ist Vertrauen auf etwas anderes, auf uns selbst oder auf andere Menschen. Ich glaube, das ist eine viel größere Gefahr. Und davor müssen wir uns hüten. dass wir nicht auf andere Menschen vertrauen oder auf uns selbst vertrauen. In dem Zusammenhang habe ich eine interessante Bibelstelle gefunden in der letzten Woche in meiner eigenen stillen Zeit. Die möchte ich euch einfach mal vorlesen und die könnt ihr gerne aufschlagen. Und zwar Jeremia Kapitel 17. Jeremia Kapitel 17, ich lese ab Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Das war: verflucht sei der Mann. Und jetzt kommt Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Also hier dieser absolut deutliche, vielleicht etwas harte Kontrast zwischen dem Menschen, der vertraut, und dem Menschen, der nicht vertraut, der nicht auf Gott vertraut. Und das ist wichtig hier. Wir sollen auf Gott vertrauen, anstatt auf unsere eigenen Ressourcen. Aber Vertrauen fällt uns einfach schwer. Das ist einfach so. Das liegt an unserer menschlichen, sündigen Natur. Gut, dann einfach die Frage, wenn es doch so schwer ist zu vertrauen, warum sollen wir es dann tun? Warum eigentlich? Also ich meine, abgesehen davon, dass Gott uns sagt, dass wir es tun sollen. Was ist der Mehrwert? Fragen wir doch einfach mal. Was ist der Mehrwert davon, dass wir Gott vertrauen? Gut, und genau darauf erhalten wir auch eine Antwort von David. Vers 3. Auch werden alle, die auf dich harren, nicht beschämt werden. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Das ist eine Verheißung, auf die wir bauen können. Alle, die auf Gott vertrauen, werden nicht beschämt werden. Das ist eine Verheißung. Beschämt ist hier, wie ich dann vorhin schon gesagt hatte, ist hier das gleiche Wort, das wir gerade in Vers 2 gesehen haben, was damit zu Schande werden übersetzt wurde. Die Belohnung also für unser Vertrauen auf Gott und auf seine Hilfe zu warten, ist, dass keiner, der das tut, jemals zu Schanden werden wird. Wir werden nicht enttäuscht werden. Wenn wir auf Gott vertrauen, wenn wir unser Vertrauen komplett auf ihn legen, wenn wir ihm komplett das Lenkrad unseres Lebens übergeben, werden wir nicht beschämt werden. Wir haben es hier schwarz auf weiß in Gottes Wort. Es ist eine Verheißung, die wir hier haben. Keiner von uns, der Gott wirklich vertraut, wird jemals enttäuscht werden. Denn alle, die auf Gott harren oder warten, werden nicht beschämt werden. Auf Gott harren, das hatten wir in der Predigt aus Jesaja 40 gesehen, in Vers 31, da wird es auch mit Hoffen übersetzt. Also Hoffnung ist auch ein ganz wichtiger Aspekt hier an diesem Punkt. Genauso wie Vertrauen benötigt auch das Harren auf Gott eine bewusste Entscheidung. Denn normal ist das für uns nicht. Also es ist für uns nicht normal, einfach auf Gott zu warten und einfach die Zeit zu nehmen, dass Gott handeln kann. Wenn wir auf Gott vertrauen und auf ihn harren, dann werden wir bis zum Ende bestehen. Zuerst mag es vielleicht nicht so gut aussehen, einfach auf Gott zu vertrauen, aber am Ende ist es immer der bessere Weg. Denn alle, die auf den Herrn harren, werden nicht beschämt werden. Aber wer wird dann beschämt werden? Auch die Antwort erhalten wir hier. Es werden beschämt werden, die treulos handeln ohne Ursache. Die treulos handeln ohne Ursache, also ohne irgendeinen Grund. Also für Ungläubige ist das nicht schwer zu verstehen, dass sie sich treulos verhalten und dass sie durch ihr treuloses Verhalten beschämt werden. Und ich denke, das ist auch Davids Blick hier, denn er hat ja auch die Feinde im Blick, die ihn bedrängen. Aber auch wir sind in der Lage, wir sind durchaus in der Lage, auch treulos gegenüber Gott zu handeln. Im Grunde genommen ist das genau der Fall. Wenn wir eben nicht auf Gott vertrauen, dann sind wir in gewisser Weise treulos, letztendlich. Und das wiederum wird auf Dauer dazu führen, dass ich eben den Wagen meines Lebens letztendlich vor die Wand setzen werde, weil ich wieder mal das Steuer an mich gerissen habe. Gut, und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Teil der heutigen Predigt, aber auch zu dem zweiten Teil in diesem Psalm. Also wir hatten diesen ersten Teil, die ersten drei Verse, in denen es um Schutz und Bewahrung geht. Und dann die letzten Verse des Psalms, die letzten sieben Verse ab Vers 15. Um den Teil in der Mitte werde ich mich in meiner nächsten Predigt kümmern. Aber jetzt die Verse 15 bis 22. Hier geht es weiter mit Davids Gebet um Schutz und Bewahrung. Und ich finde es ganz interessant, dass er eben einfach am Anfang und am Ende dieses Psalms über Schutz und Bewahrung spricht und dass es da eben genau um dieses Gebet geht. Und ganz in der Mitte übrigens, in Vers 11, geht es um Vergebung seiner Sünde. Das ist ein ganz zentraler Punkt in diesem Zusammenhang. Aber hier nutzt er eben dieses Thema des Schutzes und der Bewahrung als Klammerfunktion um das, was er dann noch sagen möchte. Vers 15. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Also das ist die Sicht des Vertrauens. Die richtige Sichtweise oder der richtige Blick für alle Kinder Gottes ist immer auf Gott gerichtet, zu jeder Zeit und in jeder Situation. Also wir alle kommen in Situationen, in denen wir uns versucht fühlen, in denen wir versucht sind, auf andere Dinge zu schauen, uns die Hilfe von irgendwo anders zu holen. Meine Fähigkeiten, meine Kraft, meine Ausdauer, meine Disziplin, meine Weisheit, mein Ruf, meine Überzeugung, meine finanziellen Rücklagen von mir aus, meine Freunde, meine Familie, mein Berater, meine Ärzte. Aber die alle werden uns nicht retten. Die alle werden uns nicht retten. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, sagt David, denn er wird meine Füße aus dem Netz lösen. Also da vergleicht David hier seine Situation mit einem Tier, das in die Falle gegangen ist. Ja, dass seine Füße in einer Schlinge oder in irgendeiner Falle, in einem Netz verheddert hat und eben nicht mehr rauskommt in eigener Kraft, sich nicht mehr befreien kann. Das ist natürlich das Ziel jeder Falle, das zu tun. Das ist die Kernkompetenz der Falle sozusagen. Aber was auch immer seine konkrete Situation war, die er hier so beschreibt auf diese Weise, als wäre er in einer Falle. Anstatt nach seinem Schwert zu greifen, was er ja durchaus hätte tun können, was man ihm durchaus zugetraut hätte, denn David war ja ein sehr guter Krieger. Anstatt also nach seinem Schwert zu greifen und zuzuschlagen, tat David genau das, was er als Mann Gottes oder Mann nach dem Herzen Gottes gelernt hatte. Nämlich, er richtete seine Augen auf Gott. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Worauf sind deine Augen gerichtet in schwierigen Situationen, in konkreten, schwierigen Situationen, vielleicht in der Situation, in der du dich gerade befindest? Worauf sind deine Augen gerichtet? Worauf sind meine Augen gerichtet? Als Petrus seine Augen vom Herrn abwandte und auf die Wellen schaute, fing er an zu sinken, nicht wahr? Gut, und dann in den nächsten sieben Versen folgen dann in ganz kurzer Abfolge mehrere Gebetsanliegen. Das ist Davids Gebet in dieser bedrängten Situation, in der er sich befindet. Und da müsst ihr einfach in den Text gucken und genau aufpassen, das wird jetzt relativ schnell vorübergehen. Vers 16, hier sagt er, wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Also das ist einfach Davids Ehrlichkeit hier vor Gott zuzugeben, dass er einsam und elend ist. Wer von uns ist schon bereit, das zuzugeben? Also ich bin einsam und elend. Also typischerweise machen wir das nicht, wir möchten das auch nicht zugeben, nicht vor anderen, nicht vor uns selbst. Aber wer von uns war schon mal einsam und elend? Aber wie gesagt, wir möchten es nicht gerne zugeben. Manche Menschen sogar erhalten nicht die Hilfe und Unterstützung, weil sie einfach nicht bereit sind, offen anzusprechen, wie es ihnen geht und sich dann helfen zu lassen. Aber wir können uns immer an unseren Vater im Himmel wenden. An den können wir uns immer wenden und zu dem können wir immer offen sein. Gott verdient unser Vertrauen. Vor ihm können wir sein, wie wir sind, einfach und ehrlich im Gebet vor Gott. Und deshalb, Vater, wende ich mich zu dir, sei mir gnädig. Vers 17. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Interessanterweise wird in den meisten anderen dieser Anfang mit der Enge des Herzens übersetzt mit Angst des Herzens. Also ich denke, in die Richtung wird es gehen, um Angst. Passt auch sehr gut zum Zusammenhang. David bittet also Gott hier, ihn von seiner Angst zu befreien, von seiner Angst vor diesen konkreten Bedrängern. Und die Situation, in der er sich befand, war ja real. Keiner von uns hat sich jemals in so einer Lage wie David befunden, wo er verfolgt wurde, wo Menschen nach seinem Leben getrachtet haben. Aber natürlich haben auch wir Feinde in unserem Leben, haben wir Widersacher in unserem Leben und haben wir Bedrängnisse in unserem Leben. Und ich denke, genau da können wir uns auch ganz gut mit dieser Situation identifizieren. David bittet Gott, ihn von seiner Angst zu befreien und ihn aus seinen Nöten herauszuführen. Und das setzt natürlich letztendlich voraus, dass David darauf vertraut, dass Gott auch tatsächlich in der Lage ist, das zu tun. Auch hier wieder die Frage, sind wir wirklich überzeugt, dass Gott in der Lage ist, uns zu helfen? Dass er in der Lage ist, uns aus unseren Nöten herauszubringen? Oder wenden wir uns auch nur an all diese anderen Dinge, an diese anderen Personen, weil wir Gott nicht ganz vertrauen, dass er in der Lage ist, das zu tun? Wie sieht das aus mit unserem Vertrauen? Und dann Vers 18. Sieh mein Elend an und meine Mühsal und vergib alle meine Sünden. Also hier dieses Thema auch der Vergebung der Sünden. Und eben auch die Bitte, siehe mein Elend und meine Mühe. Gott weiß natürlich, wie es David hier geht. Aber David sagt ihm trotzdem, wie es ihm geht und was sein Anliegen ist. Ich denke, das ist ein gutes Muster für uns. Gott weiß natürlich, wie es uns geht. Im Grunde genommen müssen wir ihn nicht informieren. Also, hallo Gott, ich befinde mich gerade in einer ganz, ganz schwierigen Situation, in der ich deine Hilfe benötige. Müssten wir eigentlich nicht. Gott weiß natürlich genau Bescheid, wie es in unserem Leben aussieht. Aber er möchte, dass wir ihm das sagen, genauso wie David hier. Ich denke, wir sollen das als Muster für unser Gebet nehmen. Und eben auch hier die Vergebung, die Bitte um Vergebung seiner Sünden. Und dann in Vers 19. Sieh meine Feinde an, wie viele sie sind. Mit gewalttätigem Hass hassen sie mich. Also hier einfach nochmal sehr eindrücklich die Bedrängnis, in der David sich befindet, die vielen Feinde, die da sind und der Hass, der ihm entgegenschlägt. Wie gesagt, so etwas hat noch keiner von uns erlebt. Aber auch wir können uns in Situationen befinden, in denen wir eben Bedränger haben, in denen wir Menschen haben, die uns das Leben schwer machen. Oder eben auch Situationen, die schwierig für uns sind. Und dann das Gebet in Vers 20. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. Und hier eben nochmal ganz deutlich die Bitte um Bewahrung. Aber mit dem Zusatz, denn ich berge mich bei dir. Ich finde das ein ganz tolles Bild. Ich muss da auch wieder an Kinder denken, auch an meine Kinder denken, an meine Kindheit. Ich habe euch vor einiger Zeit mal erzählt, wie ich früher gerne mit meinem Vater spazieren gegangen bin, als ich so 4, 5 Jahre alt war und wenn es dann draußen richtig kalt war, mich dann so unter seinen Mantel genommen hat. Damals habe ich da noch drunter gepasst und sich an mich gedrückt hat. Und ich habe das wirklich als so unglaublich bewahrend und schützend empfunden. Und das ist so das Bild, das mir hier vor Augen ist. Oder auch wie unsere Kinder einfach zu uns kommen und den Papa oder die Mama umarmen und sich einfach bergen bei ihren Eltern. Und genau so tut David das im Gebet und auch in seiner Beziehung zu Gott mit seinem Vater im Himmel. Ich finde das ein wunderbares Bild. Gerade wenn wir Angst haben, gerade wenn wir uns wie verfolgt fühlen, bedrängt fühlen. Und dann Vers 21. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Das ist Davids Zusage gegenüber Gott, dass er, also David selbst, lauter oder unschuldig und redlich oder gerecht leben wird. Ich denke, was David hier nicht macht, ist, dass er vor Gott angibt, dass er sich brüstet, wie lauter und gerecht er ist. Also darum geht es nicht, sondern ich denke vielmehr, dass das Davids Aussage ist, das ist mein Ziel. So möchte ich sein vor dir. Und das formuliert er gegenüber seinem Vater im Himmel. Gott, ich vertraue darauf, dass du mich behüten wirst. Und ich bin bereit, auf dein Handeln zu warten. Das ist das, was er hier eigentlich sagt. Ich bin bereit, auf dein Handeln zu warten. Sind wir das auch? Sind wir bereit, auf Gottes Handeln zu warten? Oder wollen wir gerade mal wieder das Steuer in unsere selbst in die Hand nehmen? Und dann die letzten Worte von David im Vers 22. Erlöse Israel, o Gott, aus allen seinen Nöten. Natürlich geht es David um Israel. David als König Israels. Und ich finde es ganz interessant, dass er genau mit diesen Worten schließt. Er bittet also nicht nur um sich, sondern er bittet um sein Volk. Er bittet für diejenigen, die ihm anvertraut wurden. Er denkt nicht nur an seine eigenen Anliegen, sondern er denkt eben auch an die anderen. Das ist das Herz eines Leiters, was er tut und was er durchlebt. Und das ist nicht nur für ihn, für sich selbst, sondern er denkt an sein Volk. Er denkt an diejenigen, die ihm anvertraut wurden. Die liegen ihm am Herzen. Das sind die letzten Worte dieses Psalms. Und obwohl es hier um Israel geht, denke ich, dass wir die auch sehr gut auf uns anwenden können. Auch im Gemeindezeitalter durchaus als Glieder der Gemeinde. Erlöse unsere Gemeinde, o Gott, aus all ihren Nöten. Gut, vielleicht haben wir nicht die gleichen Nöte, die David hier hatte und die das Volk Israel hier hatte. Aber ich denke, auch wir können noch wachsen. Auch wir sind als Gemeinde noch nicht vollkommen. Wir sind nicht perfekt. Werden es auch niemals sein. Und letztendlich erwartet Gott auch gar nicht, dass wir vollkommen sein werden. Was Gott erwartet ist, dass wir wachsen. In unserer Einheit, in unserer Liebe füreinander, in unserem Freimut in Bezug auf diejenigen, die noch verloren gehen. Dass wir sie mit dem Evangelium erreichen. Wir alle sitzen an diesem Punkt im selben Boot. Das ist das, was die Gemeinde ausmacht. Dass wir gemeinsam dem Herrn dienen. Und gemeinsam miteinander wachsen. Gut, nachdem wir das jetzt alles gesehen haben, also zumindest diesen Teil von Psalm 25, wofür David betet und wie er vertraut, mit welchem großen Maß an Vertrauen er Gott vertraut, frage ich mich einfach, wie wird das mein Leben, mein Handeln und mein Denken verändern? Also ich hoffe nicht, dass wir einfach in die Gemeinde kommen und dass wir Woche um Woche Worte aus Gottes Wort hören, aus der Bibel hören, dass wir sie aufnehmen und sie uns dennoch unverändert lassen. Vielmehr sollen wir Gottes Wort an unserem Herzen wirken lassen. Wir sollen zulassen, wir sollen offen und bereit dafür sein, dass Gottes Wort uns verändert. Und was wir heute lernen sollen und wie wir vielleicht auch uns verändern sollen und vielleicht sogar Buße tun müssen an der einen oder anderen Stelle ist, wir sollen uns entscheiden, Gott immer und in jeder Situation ganz zu vertrauen in unserem Leben. Ihm das Steuer zu übergeben. Beten wir zum Abschluss. O wunderbarer Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Abschnitt. Ich danke dir für diese Worte Davids, diesen Teil aus Psalm 25, den wir heute lesen durften, Vater. Und mit welcher Hingabe er sich einfach im Gebet selbst vor dich bringt und dich um Bewahrung und Schutz bittet und dir vertraut. Vater, ich möchte dich bitten, dass du das wirklich unsere Herzen durchdringen lässt. Einfach die Erkenntnis, wie wichtig es ist, dir ganz zu vertrauen in jeder Situation, zu jeder Zeit. Vater, ich bitte dich, dass du das Vertrauen in dich in unserem Herzen wachsen lässt. Dass du uns auch hilfst zu sehen, wo wir dir treulos waren, indem wir dir nicht vertraut haben. Vater, hilf uns, das zu erkennen und vielleicht sogar umzukehren, Buße zu tun. Vater, und ich denke auch ganz besonders an diejenigen oder diejenigen, die einfach ihr ganzes Leben noch gar nicht in deine Hände gelegt haben, noch nie im Glauben zu dir gekommen sind und dich um Vergebung ihrer Sünden gebeten haben. Vater, ich möchte dich bitten, dass du ihnen ins Herz sprichst durch diese Worte Davids, diese Gebete, die wir heute gelesen haben und gehört haben, Vater, und zu lernen, dir zu vertrauen mit ihrem ewigen Leben. Aber auch uns, die wir dir nachfolgen, möchte ich einfach bitten, für uns möchte ich bitten, dass du uns hilfst, dir mehr zu vertrauen, egal was unsere Situation ist. Du möchtest diese Situation gebrauchen, um uns, deinem Sohn Jesus Christus, ähnlicher zu machen. Hilf uns, das zuzulassen und anzunehmen und einfach mit dir durch diese Situationen hindurchzugehen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.